Wir sind ja in einer Reihe, wo es um die verschiedenen Sinne geht. Und wir hatten schon zwei Sinne. Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern. Es ging um das Sehen und es ging letzte Woche um das Riechen. Und ich bin so froh, dass wir diese verschiedenen Sinne haben, durch die wir Sachen wahrnehmen können und genießen können. Ich liebe es, wenn ich mit meinen Augen irgendwo oben stehe auf dem Berg und sehe diese Bergketten. Oder wenn ich Tiere beobachte oder Blumen anschaue, bin ich froh, dass ich sehen darf. Vor zwei Tagen waren wir abends in der Stadt und dann haben die Amsel gesungen. Dachte ich, wow, habe ich lange vermisst, dieses Amselkonzert. Wie schön, dass ich hören darf. Wie toll ist es zu fühlen, jetzt wo es wieder wärmer wird, wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen und man sitzt draußen und das brennt so auf die Haut, was für ein tolles Gefühl. Oder wenn man draußen unterwegs ist, in der Kälte eine lange Wanderung hat und manchmal sind wir bei meiner Schwester, die haben eine Sauna und hinterher darf man in diese heiße Sauna. Oder eine Umarmung. Was für ein Geschenk, fühlen zu dürfen. Letzte Woche hat die Astrid über Riechen gepredigt. Und das finde ich auch eine ganz tolle Sache. Parfüm zu riechen, Blumen zu riechen, Essen zu riechen. Du hast von deinen Putzmitteln geredet. Ich muss mal fragen, was du da nimmst, was so gut riecht. Und heute geht's ums Schmecken. Ich liebe Essen. Wenn du mich fragst, was mein Lieblingsgericht ist, dann sage ich, ich habe mindestens 100 Lieblingsgerichte. Ich liebe es, ganz viele verschiedene Sachen zu essen. Vielleicht kannst du einfach mal so ein paar Bilder zeigen. Das ist nur so ein Ausschnitt. Da geht es zum Beispiel um Frühstück. Ich liebe Meeresfrüchte. Nachtisch ist auch was Leckeres. Das hat Adi mal gekocht. Das war Lachs mit so einer... Ich glaube, es war Paprika und Mangold und dann noch so anderes Gemüse und Süßkartoffeln. Es war köstlich. Ich hoffe, ihr habt alle gut gefrühstückt. Das wird Ann-Christine kennen, was das war. Das war aus Portugal frittiert. Ich habe den Namen vergessen, aber das ist was typisch Portugiesisches und ist super lecker. Genau, frittierte Zucchini, so wie man sie in Griechenland macht. Es gibt einfach leckeres Obst, es gibt so viel gute Sachen. Und ich bin Fleisch, gegrilltes Fleisch ist natürlich auch was Gutes. Also es gibt viele, viele gute Sachen, Tintenfisch, Gemüse. Und ich bin erstaunt, wer alles was wie erfunden hat, dass man es essen kann und zubereiten kann. Oder eine Brotzeit auf der Hütte ist auch was Leckeres. Frischer Fisch, gerade gefangen aus dem Meer und gegrillt. Kaiserschmarrn mit frischem Obst. Ich hoffe, ihr habt alle gut gefrühstückt und seid im Moment satt. Da haben jetzt die Leute auf Zoom einen Vorteil, die können zur Not noch an den Kühlschrank gehen, wenn sie jetzt Hunger bekommen haben. Ja, ich bin sehr dankbar, dass ich das genießen kann, dass es uns hier so gut geht, dass es nicht darum geht, ob wir was essen, sondern was wir essen. Ich bin auch dankbar, dass ich jetzt nicht eine Allergie habe, dass ich auf bestimmte Sachen verzichten muss und dass ich auch Appetit habe, Dinge auszuprobieren, die ich noch nie gegessen habe. Ich finde das eine unheimliche Bereicherung und das hilft einem auch, wenn man bei Reisen unterwegs ist, wo es woanders gegessen wird als in Deutschland. Es war gar nicht so einfach, diese Predigt vorzubereiten, weil wenn man sich ständig mit Schmecken und mit Essen beschäftigt, dann habe ich mich ertappt, wie ich immer wieder in die Speisekammer mir eine Banane geholt habe, eine saure Gurke aus dem Kühlschrank. Es war wirklich nicht so einfach. Wir haben letzte Woche von der Astrid ja schon gehört, dass Schmecken mit Riechen zusammenhängt. Man kann das eigentlich nicht so wirklich trennen, weil schmecken können wir eigentlich nur süß, salzig, sauer, bitter und Umami, das heißt so viel wie herzhaft würzig Fleischgeschmack. Und man diskutiert gerade im Moment, ob Fettgeschmack auch mit der Zunge geschmeckt wird. Da ist man sich noch nicht so ganz einig. Aber die meisten Aromen, ich sage so mal, diese Feinheiten, die schmecken wir eigentlich mit dem Riechen, weil unser Gehirn das zusammenbringt, was da hinten an den Riechrezeptoren ankommt, wie uns die Astrid letzte Woche schon erklärt hat. Letzte Woche bei der Predigt von der Astrid ging es darum, auch dass wir einen Geruch haben, dass wir ein Wohlgeruch sind und dass Gott riechen kann. Gott riecht uns, er kann uns gut riechen. Amen. Da ging es also in die Richtung mehr, was wir sind, hin auf Gott. Diese Woche mit dem Schmecken geht es eher darum, was Gott uns schenkt. Es geht die andere Richtung, weil wir dürfen schmecken. Und es ist ein Geschenk, was Gott uns gibt. So, der bekannteste Vers, denke ich, und da steht auch so mitten in der Bibel, steht im Psalm 34, Vers 9. Du kannst schon mal die erste Folie einblenden. Genau, schmecke und sieh, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Schmecken und sehen, dass Gott gut ist. Und das dürfen wir. Und ich komme später nochmal auf diesen Psalm zurück und auf David, der ihn geschrieben hat. Ich habe festgestellt, wenn ich so ein bisschen geguckt habe, was gibt es denn noch so für Bibelstellen mit Schmecken, dass es da sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen dieses Wort Schmecken so drei Aspekte hat. Bei Schmecken geht es einmal darum, einfach zu essen, Nahrung zu sich zu nehmen. Ein zweiter Aspekt ist das, was wir eher so mit Schmecken verbinden, dass man halt etwas genießt, etwas wahrnimmt. Also dieses Genießeraspekt, man schmeckt, man hat einen Geschmack. Und es gibt noch einen dritten Aspekt, da geht es darum, dass wir etwas wahrnehmen und erleben. Und diese drei Aspekte, die können wir auch erleben, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und ich möchte euch heute so ein bisschen mit auf eine Geschmacksreise mit Gott nehmen, wo wir schmecken und empfinden dürfen, dass Gott gut ist oder wie Luther übersetzt, dass Gott freundlich ist. Mein erster Punkt ist, Gott schmecken, essen und satt werden. Alle, wie ihr hier vor mir sitzt, ich bin sicher, da muss ich nicht prophetischen Eindruck haben, ihr habt in eurem Leben schon viel gegessen und getrunken. Sonst würdet ihr hier alle nicht vor mir sitzen. Es kann mir keiner erzählen, dass ihr nicht wisst, wovon ich rede. Weil essen und trinken muss man, sonst kann man nicht leben. Zumindest nicht lange überleben. Das ist einfach, wie man sagen würde, ein Grundbedürfnis. Und Gott weiß es, weil er hat uns so geschaffen. Von Anfang an. Ich habe festgestellt, dass in der Bibel geht es ganz viel um Essen. Das geht schon gleich ganz am Anfang in der Bibel bei der Schöpfung los, dass Gott Adam und Eva in einen Garten setzt, nicht nur, weil das einfach ganz nett ist und schön und da vielleicht ein paar Blumen sind, sondern da gibt es auch zu essen, da gibt es leckere Früchte. Es gibt ganz viele Kapitel in der Bibel, die sich mit Speisegesetzen beschäftigen. Also das Volk Israel musste bestimmte Regeln einhalten, sage ich mal, was sie essen und wie sie zubereiten. Und das hat zwei Gründe gehabt. Zum einen hygienische, weil die hatten ja nicht die hygienischen Standards wie wir. Gott hat das gewusst, damit sie nicht krank werden. Zum Teil aber auch ging es darum, dass sie sich, dass sie abgesondert seien, so ein Extra sein von anderen Völkern, die anderen Göttern, anderen Dämonen angebetet haben. Und da sollten sie sich einfach nicht das Gleiche machen wie die anderen. Ich bin sehr dankbar, dass wir seit Jesus alles essen dürfen. Dass es für uns keine Vorgaben gibt, was wir aus den Gründen, weil wir Gott kennen, nicht essen dürfen. Natürlich sind wir für unseren Körper verantwortlich. Also das heißt nicht, wenn du jetzt jeden Tag eine Tafel Schokolade isst und eine Tüte Chips isst und nur Fastfood isst, dass Gott sagt, Gott hat ja gesagt, ich darf alles essen. Du bist schon verantwortlich für das, was du isst. Aber es gibt keine Nahrungsmittel, wo Gott sagt, hey, das ist unrein, das sollt ihr lieber nicht essen. Ich möchte an der Stelle mal noch so einen kleinen Ausflug machen, so in unsere heutige Gesellschaft. Weil es ist ja so der Hype, es ist ja in, dass man laktosefrei, glutenfrei, keine Ahnung was frei ist. Und am besten fleischfrei, weil das ist ja dann schlecht fürs Klima, wenn wir Fleisch essen. Und ich denke, es ist nicht übertrieben, auch wenn ich jetzt so die Werbebanner sehe, auch die Supermärkte, die werben für vegan und keine Ahnung was, dass es schon fast eine Religion ist. dass es schon nicht mehr ein normales Maß ist. Und wenn du sagst, ich mag kein Fleisch, ist völlig in Ordnung. Oder wenn du sagst, ich darf bestimmte Sachen nicht essen, weil ich habe eine Unverträglichkeit und ich kriege dann richtig Bauchbeschwerden, das ist völlig okay, dass du drauf verzichtest. Aber ich möchte, dass du weißt, dass Gott das nicht gesagt hat. In 1. Korinther, Vers 10, Vers 30 heißt es, wenn ich Gott für das Essen danken und es genießen kann, warum sollte ich dann dafür verurteilt werden, dass ich es esse? Ich finde, das ist ein super Satz. Da ist ein Zusammenhang geschrieben, da geht es eigentlich darum, wenn ich jetzt bei Ungläubigen bin, also das Volk Israel, und die haben vielleicht ihr Essen den Götzen geweiht, darf ich das denn essen oder nicht? Das ist der eigentliche Zusammenhang. Aber es gilt auch für uns. Wir dürfen grundsätzlich alles essen, wenn wir Gott dafür danken. Sehr spannend fand ich dann, was ich gefunden habe, vor kurzem einfach so im normalen Bibellesen, was im 1. Timotheus 4, die Verse 1 bis 5 steht. Da heißt es nämlich, nun sagt uns der Heilige Geist ausdrücklich, dass manche sich am Ende der Zeit von dem abwenden werden, was wir glauben. Sie werden auf Lügen hören und Lehren folgen, die von Dämonen stammen. Diese Lehrer sind Heuchler und Lügner, aber ihr Gewissen ist tot. Und jetzt kommt, sie werden behaupten, es sei falsch zu heiraten und falsch bestimmte Dinge zu essen. Doch Gott hat diese Nahrungsmittel geschaffen, damit wir sie dankbar essen, denn wir sind Menschen, die die Wahrheit kennen und an sie glauben. Weil alles, was Gott geschaffen hat, gut ist, sollen wir nichts davon ablehnen. Wir dürfen es dankbar annehmen, denn wir wissen, dass es durch das Wort Gottes und durch das Gebet gesegnet ist. Und ich denke, es ist in der heutigen Zeit, wo alles so sachte kommt, wichtig zu wissen, was Gott denn zu diesen Themen sagt, die auch ganz tagesaktuell sind. Und was das Klima betrifft, natürlich weiß ich, dass es heute viel wärmer ist als in meiner Kindheit. Aber ich weiß auch, was Gott in seinem Wort sagt, dass solange die Erde besteht, steht im 1. Mose 8, 22, wird nicht aufhören, Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und ich glaube dem, was Gottes Wort sagt, solange die Erde besteht, hört Saat und Ernte nicht auf. Da steht nicht, es wird nirgendwo Hungersnot geben und mal Ernten ausfallen, aber es wird nicht aufhören. Und von daher finde ich das richtig super, dass wir schmecken dürfen, dass Gott uns nicht nur Nahrung gibt und gute Sachen gibt, sondern Gott schmecken heißt auch, er ist unser Versorger für alles das, was wir nötig haben. Und das ist nicht nur Essen. Er weiß, was ich brauche, er weiß, was du brauchst zum Leben und das ist mehr als Essen und er hat die Lösung dafür schon geschaffen. Einer der Namen Gottes ist Yahweh Jireh, Gott, mein Versorger. Und das ist mehr als nur Nahrung, mehr als Kleidung, mehr noch, dass wir eine Unterkunft irgendwo haben. Wenn die Bibel Namen nennt, dann drückt es was aus über die Eigenschaften, den Charakter, das Wesen einer Person. Und das Wesen Gottes ist, dass er ein Versorger ist. Schon im Garten Eden hatte Adam und Eva versorgt mit vielen Früchten. Er hat sein Volk Israel 40 Jahre in der Wüste, wo nichts gewachsen ist, versorgt mit Essen und Trinken, obwohl sie gemeckert haben, obwohl sie nicht das gemacht haben, was er gesagt hat, dass sie tun sollen, aber er hat sie versorgt. Die Bibel sagt uns an vielen Stellen, dass er die Gerechten, also die Menschen, die an Gott glauben und denen es wichtig ist, so zu leben, wie es Gott gefällt, was ihm wichtig ist, dass er die versorgt und ihren Mangel ausfüllt. Psalm 34 drückt es so aus, das Volk des Herrn soll mit Ehrfurcht vor ihn treten, denn die ihn ehren, haben alles, was sie brauchen. Da dürfen wir Gott gerne im Gebet erinnern. Herr, du hast gesagt, wir haben alles, was wir brauchen. Ich vertraue darauf, dass du das gibst. Selbst starke und junge Löwen werden hungrig, aber denen, die auf den Herrn vertrauen, wird es niemals an Guten fehlen. Gott hat sich festgelegt und er hält, was er verspricht. Wir dürfen ihn um alles bitten. Mir hat es so gefallen letzte Woche, als Astrid diese Kerzen da aufgestellt hat und wir durften uns alle eine nehmen. Jeden Tag haben wir sie angezündet und ich habe diesen orangen Duft genossen. Die Kerze ist noch nicht niedergebrannt, ich kann sie nochmal anzünden. Aber da war so ein kleines Mädchen und die hat, so wie Kinder sind, ist sie hingegangen, hat sich eine Kerze geholt. Nach einer Weile kam sie wieder, da waren noch welche, hat sie noch eine geholt. Und dann nochmal eine. Und wisst ihr, so, wenn die Bibel sagt, wir sollen sein wie die Kinder, dann meinen sie genau das. Dass wir einfach vertrauensvoll sind, da gibt es was zu holen, da darf ich kommen, da darf ich mich bedienen. Und so dürfen wir mit Gott sein. Ich habe gestern ja schon um das gebeten, das hat er ja schon erledigt, heute darf ich nicht mehr kommen mit dem nächsten Problem. Sondern wir dürfen einfach kommen und uns das abholen, was Gott gibt. Gott schmecken, satt werden. Gott ist dein Versorger, mein Versorger. Aber er will noch, dass wir in einer ganz anderen Art satt werden. Er stillt nämlich unseren Hunger nach Leben. Jeder hat irgendwo Hunger nach Leben und da geht es nicht nur darum, dass man irgendwo mal auf Party geht oder in Urlaub fährt, sondern man hat dies, man will leben, man will ein erfülltes, sinnvolles Leben haben. Und Gott will diesen Hunger nach Leben, von dem ich überzeugt bin, dass er selbst ihn in uns reingelegt hat, stillen. Mir gefällt es, wenn in der Bibel von einigen Menschen steht, wie Abraham, Isaak, Hiob oder David, dass sie alt und lebenssatt gestorben sind. Nicht, dass sie das Leben satt hatten, weil es ihnen da wehgetan hat und da gezogen hat und weil die Zähne schlecht waren und weil sie nichts mehr gesehen haben. Sondern die hatten so viel Leben in ihrem Leben, dass sie satt waren von Leben. Die waren gesättigt von Leben. Die hatten einfach nicht mehr das Gefühl, sie können noch irgendwas verpassen, weil sie so viel erlebt haben mit Gott, dass sie satt waren. Sie haben ihn geschmeckt. Und das hat Gott nicht nur für diese Leute. Über David heißt es zum Beispiel, und er starb in gutem Alter, satt an Leben, Reichtum und Ehre. Sondern Gott möchte auch, dass wir dass unser Hunger nach Leben gestillt wird. Und wenn wir so die Geschichten, diese Lebensgeschichten in der Bibel lesen von diesen Männern, dann waren das nicht Lebensgeschichten, wo alles glatt ging. Das war kein easy going. Die hatten nicht nur alles Gute. Natürlich war David König und hatte dann Reichtum. Aber bis er das wurde, war er Hirte und auf der Flucht jahrelang, 14 Jahre. Die haben alle schwierige Umstände gehabt in ihrem Leben, längere Zeiten. Aber irgendwie war es möglich, unabhängig von diesen Umständen Leben zu haben. Es scheint möglich zu sein, dass man unabhängig von den Umständen Leben haben kann. Denn dieser Vers, den wir am Anfang gelesen haben, seht und schmeckt, dass Gott gut ist, den hat David geschrieben, als er auf der Flucht war vor König Saul. Kein einfacher Umstand. Nichts stillt so sehr den Hunger nach Leben, nichts stellt so sehr zufrieden, wie wenn wir die Gegenwart Gottes erleben. Wenn man Gottes Gegenwart wirklich spürbar hat, dann braucht man nichts anderes mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Oder wenn man unterwegs war vor Gott und man weiß, man war am richtigen Zeitpunkt und hat das gemacht, was auf Gottes Herzen lag. Und er hat es geschenkt, dass es gelingt. Nichts kann so erfüllen. Gott schenkt viele gute Dinge. Ich fahre gerne in Urlaub, ich gehe gern gut essen. Wenn du ein schönes Auto hast, er gönnt dir. Ein schönes Haus, einen schönen Garten oder was auch immer. Aber das sind alles nur Sachen, die kurz erfüllen, auch wenn du shoppen gehst. Du freust dich, aber es lässt wieder nach. Aber die Gegenwart Gottes, die erfüllt, die macht einen mehr satt als alle anderen guten Dinge, die Gott uns auch von Herzen gönnt. Ein zweiter Aspekt von Schmecken ist Gott genießen. Genießen, was Gott gibt. Die dabei waren bei der Predigtreihe, wo es um Großzügigkeit ging, das waren ja drei Sonntage, die wissen, dass Gott gerne gibt und dass er ein Gott des Überflusses ist. Er ist nicht nur unser Versorger, der das Notwendige gibt, sondern er möchte gerne viel, viel mehr geben. Ich finde es so gut, dass das so genau auch drin steht, schon ganz am Anfang in der Bibel, im Garten Eden. Da heißt es nämlich, dann pflanzte Gott, der Herr, einen Garten in Eden. Und dann heißt es weiter in Vers 9, und der Herr ließ alle Arten von Bäumen in den Garten wachsen, schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. Schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. Sehen und schmecken, dass Gott gut ist. Es ging nicht nur ums Sattwerden, es ging ums Genießen. Dass sie genießen konnten, was Gott für sie geschaffen hat. Ich behaupte, dass Genießen Gottes Plan für uns Menschen war. Von Anfang an. Ich denke an Abraham. Als Gott ihn losgeschickt hat und gesagt, verlass deine Familie, verlass dein Vaterland und geh in ein Land, das ich dir erst noch zeigen werde. Da hat er über dieses Land ausgesagt, es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und du denkst jetzt vielleicht, das ist ja nichts Besonderes, ist für mich Grundnahrungsmittel. Milch ja, aber Honig war damals etwas Besonderes. Es gab keinen klaren Zucker, es gab keine Theken voller Schokolade, Gummibärchen, Bonbons, Kuchen, Torten, Desserts, was auch immer. Es gab süße Früchte und es gab Honig. Honig war ja das Einzige, mit dem ich andere Dinge süß machen konnte. So Honig war was Besonderes. Und wenn, ich weiß nicht, ob die damals schon Bienenvölker hatten oder ich vermute fast, dass die eher von den wilden Bienenvölkern den Honig geerntet haben, das weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall war Honig ein Luxusgut. Und was Gott hier sagt zu Abraham, ich gebe dir ein Land, in dem du mit allen versorgt bist, Milch, aber ich gebe dir mehr daraus, ich gebe dir auch Honig, was Besonderes ist und was mit Genießen zu tun hat. Die Bibel, wenn man sie liest, dann sieht man, dass dem Volk Israel letztendlich auch uns ganz viele Feste verordnet wurden. Und da heißt es ausdrücklich, dass es fröhliche Feste sind. Und da gab es gutes Essen, das war Teil der Feste. Das war Gottes Plan. Im Himmel wird es auch ein Festmahl geben. Im Himmel wird es auch Essen geben, denke ich, super, ich freue mich drauf. Keine Ahnung, was es gibt, aber ich weiß, es wird gut sein. Jesus hat auch gern gegessen und getrunken. Das hat man ihm zum Vorwurf gemacht, dass er ein Schlemmer und Säufer ist. Luther drückt es noch drastischer aus, ein Fresser und Säufer. Das haben die hohen Geistlichen gesagt. Aber es sagt mir auch, dass Jesus gerne gegessen hat. Und er hat sogar bei einer Hochzeit Wasser in Wein verwandelt, in guten Wein. Das ist aufgefallen. Er wusste, was gut schmeckt. Aber wisst ihr, wenn man ein schönes Essen hat und aber allein ist, das zu essen, dann fehlt da was. Ich war letztes Jahr zu einer Fortbildung und die war da in Bad Nauheim. Und dann musste ich da auch 2 Nächte übernachten. Dann muss man sich halt abends was zu essen suchen. Dann bin ich zum Italiener gegangen und das Essen war gut. Es war auch gerade noch so warm, dass man draußen sitzen könnte. War ein schöner Blick auf den Marktplatz. Aber wisst ihr, wenn Adi dabei gewesen wäre oder irgendwelche Freunde dabei gewesen wären, dann hätte man das Essen noch mehr genießen können. Und das ist auch Teil des Aspektes vom Genießen, dass man Gemeinschaft mit anderen hat. Also das Essen schmeckt, wie hat meine Großmutter immer gesagt, das Essen schmeckt zu zweit immer besser. Das ist einfach so, wenn man das teilen kann. Und deshalb sind zum Beispiel diese Feste in der Bibel alles Gemeinschaftsfeste, wo die Leute zusammengekommen sind, wo keiner alleine sein sollte, damit sie Gemeinschaft haben konnten, damit sie Austausch haben können. Und genau das feiern wir dann nachher ja auch im Abendmahl, dass wir Gemeinschaft haben können miteinander, aber vor allen Dingen mit Gott. In Offenbarung 3, Vers 20 heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. oder Luther übersetzt, und ich werde mit ihm das Abendmahl feiern. Wir feiern im Abendmahl, dass Gott gut ist, dass er unser Retter ist, dass er uns erlöst hat. Wir dürfen auch feiern, dass wir keine Opfer mehr bringen müssen wie das Volk Israel für unsere Sünden. Wir dürfen feiern, dass wir alles essen dürfen, weil er alles reingemacht hat. Und so viele andere Dinge dürfen wir feiern, weil Jesus uns und alles erlöst hat. Es gibt auch so Dinge, die schmecken nicht so gut. Ich weiß nicht, ob von euch gerne jemand bittere Sachen isst. Wir mussten als Kind manchmal so Lebertran trinken, weil da Vitamin A drin war. Das mochten wir nicht. Im Hebräer 2 heißt es, dass Jesus etwas schmecken musste, was nicht gut geschmeckt hat. Es heißt, dass Jesus durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken sollte. Daran erinnern wir uns im Abendmahl. Aber die gute Nachricht, die steht in Johannes 8, Vers 52, da wird Jesus von den Pharisäern vorgeworfen, dass er gesagt hat, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Jesus hat dieses Bittere des Todes geschmeckt, damit wir es nicht schmecken müssen. Natürlich müssen wir sterben, aber es ist nicht der Endzustand, sondern wir werden mit ihm in Ewigkeit leben, weil er gestorben ist. Und deshalb dürfen wir Gemeinschaft haben, jetzt schon hier, zum Beispiel im Abendmahl, und auf jeden Fall dann im Himmel mit Jesus, wenn wir eine Riesenparty haben werden. Mein dritter und letzter Aspekt ist schmecken, erleben, wie Gott ist. Weil schmecken kann ja auch heißen, etwas zu fühlen, wahrzunehmen, wie etwas ist. Wie können wir Gott schmecken? Wie können wir ihn erleben? Das allererste, was mir einfällt, ist, dass wir ihn in seinem Wort erleben. David schreibt im Psalm 19, die Gesetze des Herrn sind Wahrheit. Jedes einzelne ist gerecht. Sie sind wertvoller als das feinste Gold und süßer als der beste Honig. Oder im Psalm 119, Vers 102 heißt es, wie süß schmecken mir deine Worte, sie sind süßer als Honig. Also ihr merkt schon, Honig war etwas Besonderes. Das war so das Highlight beim Essen damals. Und vielleicht magst du Honig nicht und denkst, es ist nichts Besonderes. Aber dann sag halt, deine Worte sind süßer als das leckerste frisch gegrillte T-Bone Steak. Oder das leckere als Panna Cotta und Tiramisu zusammen. Besser als der Obstsalat mit frischen, tropischen Früchten, frisch geerntet. Besser als, wenn du was anderes magst, Müsli mit Cornflakes oder, was weiß ich, Gemüseragout mit frisch gerösteten Tofuwürfeln. Es ist egal. Was auch immer du magst, kannst du einsetzen. Gottes Wort ist besser als das leckerste Essen, was du dir vorstellen kannst. Weil wenn du es liest, dann siehst du, welche Gedanken Gott über dich hat. Und es sind gute Gedanken. Du siehst, welche Dinge er dir geben möchte. Und es sind gute Dinge, die Gott geben wird. Und das können wir entdecken, wenn wir sein Wort schmecken, essen, verdauen, verarbeiten, drüber nachdenken, können wir schmecken, wie Gott ist. Manchmal ist es so, dass Geschmack sich entwickeln muss. Eltern wissen das, wenn kleine Kinder das erste Mal feste Nahrung bekommen, dann spucken die das erstmal aus, weil sie es nicht kennen. Und auch manches andere mögen sie nicht so gerne. Als ich nach Südafrika kam zum Praktikum, da gab es da bei der Frau, die mich dann abgeholt hat, wo ich dann die 4 Monate gewohnt habe, die hat dann so eine Brotzeit gemacht und da gab es Sachen, die ich nicht kannte. Es gab Brot mit Avocado und es gab Räubersteh. Und Räubersteh gab es damals in Deutschland noch nicht. Ist nicht wie heute, wo es den in 1000 Sorten gibt, den gab es nicht. Und ganz ehrlich, es hat mir nicht besonders geschmeckt. Weder der Tee noch die Avocados, aber ich habe es natürlich gegessen, so war ich erzogen. Aber wisst ihr, heute liebe ich Avocados. Ich liebe Räuberstee. Und ich bin froh, dass ich den nicht erst nach Südafrika reisen muss, um mir welchen mitzubringen, was ich am Anfang gemacht habe, sondern es gibt ihn auch hier. Und so ist es dann auch mal mit uns, dass sich Geschmack manchmal entwickeln muss, dass uns Dinge, die uns erstmal nicht schmecken, dazu führen können, dass wir sie später lieben. Ihr kennt ja auch dieses Sprichwort, das hat ihm nicht geschmeckt. Da geht es nicht unbedingt um Essen, sondern um irgendwas, was einem nicht gepasst hat. Wenn Gott uns korrigieren muss, schmeckt uns das meistens nicht so gut. Es erinnert mich an Hebräer 12, Vers 11, wo es heißt, mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung, bei denen die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Und das Frieden zu haben im Herzen, zu wissen, ich lebe in Gerechtigkeit mit mir und anderen, das ist etwas, was schmeckt. Gott lässt in unserem Leben manchmal Situationen zu, die schmecken uns nicht. Manchmal muss er uns auch korrigieren, weil wir Dinge falsch machen, und er macht es auch. Aber er macht es nicht, um uns was Böses zu tun, sondern weil er weiß, wenn wir Dinge lernen in unserem Leben, wenn wir durchbrechen in Situationen, auch wenn es manchmal lange dauert, dann bringt es etwas hervor, was gut ist und was uns wirklich schmeckt. Gott schmecken, wie er ist. Wenn ich diesen Psalm 34 überschreiben müsste, würde ich schreiben, alles wird gut. So zumindest schreibt es David in einer Situation, die ihm auch nicht geschmeckt hat, auf der Flucht. Aber in diesem allen schmeckt er, dass Gott gut ist. Wir haben vorhin gesungen, wir wollen Gott danken, wir wollen Gott loben. Und genau das hat David gemacht. So ging dieser Psalm los. Und ich möchte so ein paar Verse mit euch zusammen lesen, was wir alles schmecken können, wie Gott ist. Vers 5 bis 11 heißt es, magst du es? Ich betete zum Herrn und er antwortete mir und befreite mich von allen meinen Ängsten. Du darfst deinen Namen da einsetzen. Ich bete zum Herrn und er antwortet mir und befreit mich von meinen Ängsten. David hat auch Ängste gehabt. Die von ihm auf Hilfe erhoffen, werden vor Freude strahlen und sie werden nicht vor Scham erröten. Es schrie einer zum Herrn in seinem Leid und er hörte ihn und er rettete ihn aus allen seinen Ängsten. Hier steht nicht, er rettete ihn aus allem Leid. Aber er begegnet David in dieser Situation. Denn der Engel des Herrn beschützt die, die ihm gehorchen, und er rettet sie. Nächste Seite. Schmecke und sieh, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Das Volk des Herrn soll mit Ehrfurcht vor ihn treten, denn die ihn ehren, haben alles, was sie brauchen. Selbst starke und junge Löwen werden hungrig, aber denen, die auf den Herrn vertrauen, wird es niemals an Guten fehlen. Und dann nochmal ab Vers 18. Der Herr hört sein Volk, wenn es ihn um Hilfe anfleht, und er rettet es aus aller Not. Der Herr ist allen nahe, die verzweifelt sind. Wenn es dir heute nicht gut geht, darfst du wissen, Gott ist dir nahe. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Wer auf den Herrn vertraut, erleidet zwar vieles, doch der Herr errettet ihn aus aller seiner Not. Genau. Gott spart uns nicht schwierige Situationen und Leid, aber er hat versprochen, dass wir in diesen Situationen schmecken dürfen, dass er gut ist, dass er uns sieht, wie unsere Jahreslosung ist, und dass er uns nahe ist und dass er uns durchhilft und heraushilft. Ich habe noch eine kleine Herausforderung für euch mitgebracht. Gott redet durch Geschmack, wusstet ihr das? Die bei uns im prophetischen Kreis waren, die wissen das, die kennen diese Spielchen, dass man sich verschiedene auch Sinneseindrücke für eine andere Person geben lassen kann. Und eine davon ist Geschmack. Und für die, die fragen, wo steht das in der Bibel, kann ich das sagen, lies in Offenbarung nach. Ich erwähne es bloß hier, 10, Vers 8 bis 10, da musste der Johannes, der die Offenbarung bekommen hat, eine Schriftrolle essen, die ihm ein Engel gegeben hat in einer Vision. Und da heißt es, sie wird in deinem Mund süß sein und in deinem Magen bitter. Und genauso ist es passiert. Gott redet durch Geschmack, er nutzt alle Sinne, um zu uns zu reden. Er redet auf viele verschiedene Arten und Weisen. Nicht nur, dass man irgendein Bild hat, was das häufigste ist, oder ein Wort hört oder einen Eindruck hat. Er nutzt alles, um mit uns zu kommunizieren. Und ich möchte euch heute herausfordern, euch darauf einzulassen. Ich weiß, das ist nicht so einfach. Das ist auch nicht schlimm, wenn es nicht gleich gelingt. Aber Gott möchte reden. Ich habe gesehen, in der Echtzeit ist das nächste Mal Thema Prophetie. Finde ich richtig cool. Trau doch darauf, dass Gott dir etwas schenkt für deinen Nachbarn. Einen kurzen Eindruck. Und ich will kurz erklären, wie das so ablaufen kann. Zum Beispiel könnte es sein, dass Gott dir einen Geschmack von Zitrone gibt. Was verbindest du mit Zitrone? Vielleicht Vitamin C, vielleicht was Gutes für die Gesundheit, vielleicht Würze oder was auch immer. Und dann frag doch mal Gott, was er mit diesem Geschmack für deinen Nachbarn verbindet. Und dann sagst du es einfach. Ich habe den Eindruck, ich habe das und das geschmeckt und ich habe den Eindruck, Gott möchte dir sagen, dass du für Menschen etwas bringst, was ihnen gut tut. Du bringst Würze, du bringst etwas, was für ihn gut tut. Zum Beispiel, nur an diesem Beispiel, kann ganz was anders sein. Es gibt nur drei Bedingungen, wenn du das machst. Es muss ermutigend sein, nicht negativ. Gib nie eine Prophetie an andere weiter, die du selber nicht haben wollen würdest. Und es muss Spaß machen. Kriegen wir das hin? Wir machen das ganz kurz, ich bete noch und dann suchst du dir einen Nachbarn und auch gegenseitig und wenn du nichts kriegst oder was anderes kriegst durch Geruch oder was, ist auch nicht so schlimm. Also es ist nicht schlimm, aber man wächst nur mit der Herausforderung. Und wenn du ganz mutig bist, dann gehst du zu einer Person, die du nicht so gut kennst oder gar nicht kennst. Weil es natürlich das Gehirn sich einschaltet, wenn man Leute gut kennt und denkt, ah, das könnte auf dem passen. Ja, also sei mutig. Und dann gibt es noch eine Aufgabe für die Woche, dass ihr das, was ihr bekommen habt vielleicht, dass ihr das mit Gott nächste Woche bewegt und ihn fragt, Gott, wie siehst du denn das? Weil unsere Aufgabe ist immer auch zu prüfen, wenn wir was bekommen. Und dann frag doch mal Gott nächste Woche, was hast denn du? Wir machen das ganz kurz, einfach damit unser Gehirn nicht zu viel arbeitet. Und ich bete noch dafür. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dich schmecken können. Auf ganz viele verschiedene Art und Weise. Und ich danke dir auch dafür, dass du zu uns redest, auch durch Geschmack, durch unsere ganzen Sinne. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du uns beschenkst, indem du uns für eine andere Person einen Geschmackseindruck gibst. Und indem du, Heiliger Geist, uns sagst, was das bedeuten kann für die Person oder was du ausdrücken möchtest. Und ich vertraue darauf, dass du uns jetzt einfach beschenkst. Ich lade dich ein, dass du das tust, was du gerne tun möchtest, ermutigen, uns näher zu Gott ziehen. Und ich danke dir dafür. Amen.